Ich habe mir vorgenommen für heute die Predigt, mich nochmal der Herausforderung zu stellen, über einen Psalm zu predigen. Ich habe schon mal über einen Psalm gepredigt, über Psalm 90, und ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung davon massiv überfordert war und dass die Predigt für mich zumindest sehr durcheinander war. Und ich habe mich jetzt ein bisschen von diesem Trauma erholt, die Herausforderung ist jetzt schon ein bisschen länger hinter mir, und jetzt hatte ich mir gedacht, komm, letzte Predigt, nochmal ein Psalm, ich kann es nochmal wagen. Und ich bin wieder voller Elan und Eifer reingegangen und ich war wieder massivst überfordert, weil die Psalmen, die sind irgendwie anders als so alle anderen Bücher aus der Bibel. Die Psalmen, sie sind nicht so wie Paulusbriefe, wo man so Halbsätze zutiefst analysieren kann und dann kann man da eine ganze Theologie rausziehen. Das ist voll mein Ding, das macht richtig Spaß. Aber das geht bei den Psalmen nicht. Sie sind auch nicht so wie Geschichtsbücher, wo man irgendwie gut Geschichten nacherzählen kann, was vor allen Dingen für Kinder ganz besonders toll ist. Die Psalmen, sie sind anders. Die Psalmen, die wollen etwas in uns bewegen. Die wollen irgendwie unser Innerstes verändern. Sie geben dem eine Stimme, wofür uns oft die Worte fehlen. Sie regen zum Gespräch mit Gott an. Und C.S. Lewis, das ist ein relativ bekannter Theologe, der hat mal gesagt, dass die Psalmen die Freude ausdrücken, die David hatte und die David zum Tanzen gebracht hatte. Und so ist es auch mit unserem Psalm heute. Und weil ich so überfordert war in der Vorbereitung, ist die Predigt heute auch ein bisschen anders als sonst meine Predigten. Es gibt nicht Punkt 1, 2, 3 und jeder Punkt hat drei Unterpunkte und alles hängt zusammen und man kann einen roten Faden nachvollziehen, sondern ich werde euch heute einfach Abschnitt für Abschnitt mit in diese Predigt oder in diesen Text reinnehmen. Und ich werde euch einfach an meinen Gedanken, Erkenntnissen und Ideen und an dem, was mir gekommen ist, teilhaben lassen. Und für euch ist es relativ leicht. Ihr müsst es einfach über euch ergehen lassen. Gesundheit. Und ich würde, oder das ist mein Wunsch für diese Predigt heute, dass ihr euch zumindest einen Punkt mitnehmt. Wenn ihr merkt, oh, das spricht mich an, dann haltet daran fest und dann denkt weiter darüber nach. Und dann erlaube ich euch auch, einfach abzuschalten und diesen Punkt beizubehalten, weil der nächste Punkt, der kommen wird, der wird wieder wahrscheinlich was ganz anderes sein, weil ich es nicht hinbekommen habe, da eine gute Struktur reinzubekommen. Damit das Ganze gut gelingt, würde ich Gott noch um seinen Segen dafür bitten. Herr Jesus, und jetzt danke ich dir, dass wir uns hier als Gemeinde versammeln dürfen. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns, dass es zumindest ein Punkt ist, den wir mitnehmen können und der ja uns etwas von dir und deiner Größe und von deiner Liebe zeigt, auf das dein Wort auf fruchtbaren Boden in unseren Herzen fällt und dort ganz, ganz viel Frucht trägt. Amen. Wir lesen am Anfang der Predigt den Text, den Psalm. Es geht um den Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel, da frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König erfreut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Wir erfahren aus dem ersten Vers, dass das ein Psalm von David ist, von dem König David aus dem Alten Testament. Und David, er wird in der Bibel ganz oft oder er wird generell als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und David, er hatte einen Sohn und der Name des Sohnes war Absalom. Und wir lesen in 2. Samuel 15, dass sein Sohn nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater hatte. Er wollte selbst die Königsherrschaft, die eigentlich David gehört hat, an sich reißen. Und um das zu machen, wollte er David aus dem Weg schaffen. Er wollte David umbringen. Und so hat er einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater geplant. Und als König David davon mitbekommt, flieht er und seine Leute aus seinem Palast, aus Jerusalem. Und so floh David aus Jerusalem über den Ölberg, durch die Wüste hindurch, über den Fluss, der Jordan heißt, hin zu dem Ort, der heißt Mahanaim. Ich habe euch das mal mitgebracht auf der Landkarte. Und genau in dieser Zeit betet David diesen Psalm zu Gott. Und er beginnt sein Gebet mit einem Bekenntnis, mit einem vertrauensvollen: Gott, du bist mein Gott. Obwohl David all das erlebt, weiß er: Gott, du bist der Einzige und du bleibst auch der einzig wahre Gott. Und du bist der Einzige, an den ich mich jetzt gerade hier in meiner Not wenden kann. Du bist der Einzige, der helfen kann. Du bist und du bleibst Gott und du bist und du bleibst mein Gott. Und ich finde diese Anrede richtig wunderbar, weil da steckt einfach so viel drinne. Er spricht zuallererst Gott an. Er sagt Gott und macht damit Gott zu seinem Gesprächspartner als allererstes in seiner Not. Er kommt in seiner Not zu Gott und das ist das Wichtigste. Und er sagt, du bist mein Gott. Und wenn wir das Mein erstmal ausklammern, dann sagt er ganz, ganz grundlegend einfach: Gott, du bist Gott. Und damit stellt er ganz klar, wer in dieser Situation die Oberhand hat, wer auf dem Thron sitzt, wer die volle Verantwortung trägt. Er stellt klar, nicht ich bin Gott, nicht ich muss eine Lösung schaffen, nicht ich muss es hinbekommen, weil ich kann es auch gar nicht, sondern du bist Gott und du kannst. Und er nennt Gott nicht einfach Gott, sondern er bezeichnet Gott als seinen Gott. Du bist mein Gott. Du bist nicht ein Gott, der irgendwo ganz weit weg sitzt, der sich nicht für uns interessiert, sondern du bist der Gott, der meine Situation, der mein Leid und das, was ich gerade erlebe, genau kennt. Und das alles, das steckt schon allein in dieser kurzen Anrede drinne. Und ich dachte mir in der Vorbereitung, dass ich das auch lernen will. Dass ich in schweren Zeiten nicht erst denke, dass ich Gott bin und dass ich es hinbekommen muss und dass ich alleine bin, sondern dass ich das ausspreche. Gott, jetzt gerade in dieser schweren Situation, bist du Gott und du bist mein Gott. Denn damit ist erstmal alles grundlegend wieder an seinen rechten Platz gerückt. David ist also in der Wüste. Und ich hatte ziemlich genau tatsächlich heute vor einem Jahr das Privileg, selbst in Israel zu sein. Und wir waren dort in ziemlich genau der Wüste, wo David tatsächlich auch war. So sieht eine Wüste in Israel aus. Also man sieht nicht allzu viel. Und stellt euch vor, da sind 40 Grad. Man läuft da durch, man eilt dort entlang, man hat nichts zu essen, nichts zu trinken. Man ist auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Und in dieser Zeit, da lässt David Gott seine größte Sehnsucht wissen. Und er sagt: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. David dürstet es nach Gott. Er verlangt nach Gott. Durst, wir haben es vorhin gehört, die Erde, die schreit gefühlt einfach nur gerade nach Wasser. Und Durst, das ist ein Verlangen unseres Körpers nach unserer Lebensgrundlage. Wenn wir Durst haben, dann sagt uns unser Körper: Hey Paul, es ist Zeit, dass du mal wieder das Wichtigste, was dein Körper brauchst, ganz, ganz dringend zu dir nimmst. Ansonsten fehlt dir was ganz Wichtiges. Du musst deine Lebensgrundlage zu dir nehmen. Und in einem Ort wie diesem, da geht es ziemlich schnell, dass man Durst bekommt. Und aus so einem bisschen Durst, da wird auch schnell mal etwas Lebensbedrohliches. Doch der Durst nach Wasser, der scheint für David selbst in dieser Situation, in dieser Wüste dort, nur zweitrangig zu sein. Er sucht nicht an erster Stelle nach Wasser. Er sucht noch nicht mal als allererstes danach, von seinem eigenen Sohn Absalom wieder geliebt zu werden, wieder in Frieden leben zu können und das Königtum zu behalten. Nein, sein erstes und größtes Verlangen ist Gott. Und er erinnert sich in dieser Situation an eine Zeit davor, nämlich wo er schon mal mit genau so einem Verlangen auch in das Heiligtum gegangen ist, in die Stiftshütte, um dort nach Gott zu schauen und seine Herrlichkeit und um dort seine Macht zu sehen. Und diese Sehnsucht nach dem Heiligtum, das kommt ganz oft in dem Psalm drin vor. In Psalm 27, Vers 4, da sagt der Beter: Eines aber bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und sein Heiligtum zu betrachten. David, er hat nur einen einzigen Wunsch, das ist ihm das Wichtigste, nämlich im Heiligtum sein zu können. Und ich habe mich in der Predigt die ganze Zeit gefragt, was daran eigentlich so toll ist, im Heiligtum zu sein. Ich habe euch mal so eine Nachbildung von der Stiftshütte, von dem Heiligtum mitgebracht, wie es wahrscheinlich zur Zeit von David aussah. Ja, also ist jetzt nicht so spektakulär. Und wenn man auch liest, was da den ganzen Tag passiert ist, da passiert eigentlich nichts anderes, außer dass von morgens bis abends Tiere geschlachtet werden. Die werden dann ausgenommen und große Teile werden verbrannt vorne auf diesem Altar, den man ganz links sieht. Und hin und wieder wird gebetet und es werden hin und wieder ein paar Feste gefeiert. Was ist daran so toll, in diesem Heiligtum zu sein? Ist es das Aussehen? Ja, also es ist halt ein Zelt und da drinnen stehen noch ein paar Geräte, die sind mit Gold überziert. Aber ganz so das Wahre ist es jetzt auch nicht. Was ist es, dass David so sehr in das Heiligtum gezogen hat? Ich glaube, es war nicht an erster Stelle das Schlachten von den Tieren. Auch nicht, dass das irgendwie besonders aussah. Das, was diesen Ort so unglaublich besonders gemacht hat, war, dass Gott gesagt hat, dass er unter seinem Volk wohnen möchte. Und zwar genau in diesem Zelt. Das, was diesen Ort besonders gemacht hat, war, dass Gott dort war. Und so ist es übrigens, das musst ihr dann auch denken, hier bei uns im Gottesdienst. Jetzt gerade im Moment, der Gottesdienst, die Gemeinde, das ist der Ort schlechthin, an dem Gott wohnen möchte, an dem Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und das sehen wir jede Woche, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das Gemeinschaft haben mit Gott, weil Gott uns dort zuspricht: Euch ist vergeben, ich bin gestorben für euch am Kreuz und mein Blut, es reinigt euch und ihr könnt wieder Gemeinschaft mit mir haben. Er spricht zu uns durch sein Wort, durch die Predigt, durch Lieder oder auch durch die Textlesung. Aber Beziehung und Gemeinschaft, das besteht nicht nur aus Zuhören, sondern auch selbst aus Reden. Und wir reden auch mit Gott. Wir beten zu ihm, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir tun Fürbitte und wir danken ihm. Der ganze Gottesdienst ist Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Und das, was den Gottesdienst so besonders macht, ist nicht meine Predigt heute. Auch nicht die Predigt von dem nächste Woche. Es ist auch nicht, wie schön hier alles dekoriert ist, nachdem der Teenkreis am Freitag den halben Saal verwüstet hat. Es ist nicht, dass Peter so schön Gitarre spielt, auch wenn du schön Gitarre spielst. Und auch nicht, dass die Technik so einwandfrei funktioniert. Das, was diesen Ort hier heute Morgen besonders macht und unser Treffen, ist, dass Gott uns verspricht, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und so war es auch bei David im Heiligtum. Das, was den Ort für David so besonders gemacht hat, war die Gegenwart Gottes. Es war nicht das Äußerliche, sondern das Wissen darum, dass Gott dort wohnt und dass Gott dort ist. Und er hat im Heiligtum geschaut, und zwar mit der Erwartung, Gottes Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und Gottes Macht und Herrlichkeit, die zeigt sich vor allen Dingen in einem Aspekt seines Wesens, nämlich in seiner Güte. Und das hat David erkannt und es lässt ihn sagen: Denn deine Güte ist besser als Leben. Und genau das ist der Grund, weshalb David zuallererst nach Gott Sehnsucht hat. Denn er weiß, ohne die Güte Gottes ist mein Leben hier sinnlos. Wenn Gottes Güte nicht mit mir ist, wenn seine Güte nicht mein Leben bestimmt, dann brauche ich die anderen Lebensgrundlagen wie Wasser, Essen und so weiter nicht mehr. Dann brauche ich auch nicht die Liebe meines Sohnes, dann brauche ich auch kein Königtum und auch keinen Frieden. Mein Leben ist wertlos ohne Gott. Der Psalm, der hat mich in der Vorbereitung auf eine bestimmte Art und Weise ganz schön neidisch auf David gemacht. Nicht so sehr auf seine Situation, also mit dem wollte ich nicht tauschen, aber mit seiner Sehnsucht, die er nach Gott hat. Denn wir sehnen uns so oft nach so vielen Dingen, aber nicht gerade nach Gott. Manchmal scheint es so, als hätten wir gar keine Zeit, um an Gott zu denken. Als wären unsere Köpfe schon so voll mit anderen Sachen, dass sie gar keinen Platz mehr haben, auch nur einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Und es ist hier gar nicht mal mehr so sehr die Sehnsucht nach Gott, die David hat, also nicht so sehr die Sehnsucht nach seinen Taten und nach dem, was er tut, sondern David, er sehnt sich nach Gott selbst. Und das finde ich besonders bemerkenswert, wenn wir uns vor Augen halten, dass David längst nicht so viel über Gott und über seine Güte wusste, wie wir es heutzutage wissen dürfen. Denn Gott, er hat seine Güte vollkommen gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus, aber den hat David noch nicht mitbekommen. Das hat David noch nicht miterleben können. Und Titus 3, die Verse 4 bis 7, sie sagen uns, doch dann ist die Güte Gottes erschienen, unseres Retters. Und seine Liebe zu uns Menschen ist sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Doch dann ist die Güte Gottes erschienen. In Jesus Christus hat Gott seine gesamte Güte gezeigt uns Menschen gegenüber. In Jesus Christus hat Gott seine unbegreiflich große Liebe uns Menschen gegenüber gezeigt. Und er hat uns gerettet aus reinem Erbarmen. Und genau das, dieser Jesus Christus, das ist die Güte und zugleich die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Und diese Güte, sie macht auch unser Leben erst lebenswert. Diese Güte, ja, sie ist besser als das Leben. Warum? Weil Jesus erst unserem Leben einen Sinn gibt. Und weil Jesus uns Hoffnung gibt, die über dieses Leben hinausgeht. Und das ist enorm wichtig. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über dieses Leben in der jetzigen Zeit hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn unser Leben all das ist, was hier auf der Erde sich abspielt und nach, wenn es gut läuft, 90 bis 100 Jahren vorbei ist und danach nichts mehr kommt, weil wir nicht die Güte Gottes haben, dann ist unser Leben hier sinnlos. Doch wir haben diese Hoffnung, denn die Güte Gottes, sie hat sich in Christus gezeigt. Und Gott, er hat uns seine Güte erwiesen mit einem ganz, ganz großen Ziel. Und das ist eigentlich all das, worauf dieser Psalm hinausläuft. Nämlich, dass Gott uns erfreuen möchte und uns zum Jubeln bringen möchte, so wie er David zum Jubeln gebracht hat. Und es zeigt sich in den nächsten Versen. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel, da frohlocke ich. Diese Verse hier, die sind geprägt von etwas, was man in so einer Wüste, in der Situation von David, womit man gar nicht rechnet. Vom Jubeln, vom Loben und vom Preisen. Doch wie kommt das? Wie passt sowas in so eine Situation? Wie passt sowas in diesen Psalm? Es ist die Erinnerung an damals, an das, was David schon von Gott kennt und was David schon mit Gott erlebt hat. Das gibt ihm neue Hoffnung und neue Kraft. Und das ist das, was ihn auch wirklich satt macht. Er erinnert sich an Gottes Güte und David, er kann gar nicht anders, als in Jubel auszubrechen. Er möchte dankbar, anbetend, aber auch bittend, weil er um die Güte Gottes weiß, zu Gott beten. Das wird ausgedrückt durch, dass er seine Hände erheben möchte. In den Nächten, da hat David über Gott nachgedacht. Und das finde ich ganz besonders interessant, weil die Nächte ja gerade die Zeit sind in Schwierigkeiten, die ganz besonders schwer sind, die ganz besonders schwer zu ertragen sind, weil nachts sind wir alleine mit unseren Gedanken. Man hat keine Ablenkung mehr und ich glaube, wir alle, wir kennen solche Nächte, von denen wir uns einfach nur wünschen, dass sie möglichst schnell vorübergehen. Und hier in diesem Bibeltext, das ist die Luther 2017 Übersetzung und Luther, er hat es sehr, sehr schön übersetzt, weil er bringt wirklich was raus, was David, glaube ich, auch so zeigen wollte, weil er schreibt hier, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Und es scheint hier irgendwie eine Bewegung zu geben von dem Ich hin zu dich. Und ich musste da an die Gedanken denken, die wir nachts oft haben. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, worum drehen sich unsere Gedanken? Unsere Gedanken, die drehen sich um mich, um uns, um mein Unvermögen, um meine Schwäche, um das, was ich nicht kann und um die Probleme und um die Sorgen, die ich habe. Doch das Gebet hier, das zeigt diesen Kampf, die eigenen Gedanken immer wieder auf Gott zu richten, auf seine Kraft, auf seine Güte, auf das, was er schon in unserem Leben getan hat und auf das, was er tun kann. David, er drückt seine Gedanken immer wieder weg von mir hin auf dich, Gott. Und er denkt darüber nach. Eigentlich steht da meditieren. Und das ist jetzt nichts Yoga-mäßiges, sondern das meint einfach ein ständiges und intensives Nachdenken über etwas. Er ersetzt die sorgenvollen Gedanken, die er hat, mit Gedanken über Gott. Und er erinnert sich daran, Gott, du bist mir schon oft Hilfe gewesen und unter dem Schatten deiner Flügel, da frohlocke ich. Er erinnert sich an all das und das lässt ihn jubeln. Und das, obwohl sich an seiner Situation noch gar nichts geändert hat. Er ist immer noch in der Wüste und er wird immer noch verfolgt. Und ich nehme an, er hat auch immer noch körperlich Durst. Und doch lässt ihn Gott wieder jubeln. Und dieses Jubeln, diese Freude an Gott und seinen Taten, das ist es, was Davids ganz, ganz tiefes Verlangen stillt. Und was ihn in dieser schwierigen Situation stärkt. Und ich musste da an den Westminster Katechismus denken. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Und der erste Artikel dort heißt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und ich springe nochmal zu C.S. Lewis, weil er hat gesagt, uns voll und ganz an Gott zu erfreuen, heißt, ihn zu verherrlichen. Also wir verherrlichen Gott, indem wir uns an ihm erfreuen. Wir geben Gott die größte Ehre, wenn wir uns an dem, wie er ist und an dem, was er für uns getan hat und tut, erfreuen. Und das können wir machen, indem wir uns an seine Güte zurückerinnern. In dem Psalm, da wird immer wieder aufgefordert zum Loben. Zum Beispiel im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann lobe ihn dafür. Das hat Davids Verlangen gesättigt und es hat Davids Durst gestillt. Und es war nicht in erster Linie der Frieden mit seinem Sohn, nicht das Trinken von viel Wasser. Nein, es war in erster Linie, indem er das getan hat, was seine höchste Bestimmung ist, nämlich sich an Gott zu erfreuen. All das Zurückerinnern an Gottes Güte, das sich vor Augen führen, wie Gott ist, und das Loben und Preisen von ihm, das lässt David hoffen für die Zukunft. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König erfreut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. In Vers 9, da finden wir das Verb hängen. Und dieses Verb, das wird auch schon ganz am Anfang der Bibel verwendet, nämlich wenn Gott über die Ehe von Mann und Frau spricht. Und zwar soll sich der Mann an seine Frau hängen, genauso wie sich hier David an Gott hängt. Sie sollen eine Einheit werden, sie sollen eigentlich sein wie eins. Es beschreibt ein willentliches Anhängen an jemanden, ein Festhalten, ähnlich wie ein Ankleben, untrennbar von dem anderen sein. Und das macht David, er hängt sich mit allem, was er ist und mit seiner ganzen Kraft allein an Gott. Er sucht seine Hilfe allein bei ihm und er vertraut ihm. Aber die Beziehung zu Gott, das finde ich so wunderbar, die ist nicht einseitig. Es ist nicht, dass David sich nur an Gott festhält, sondern es ist vielmehr ein ineinander verwoben sein. Ich musste daran denken, wenn sich Leute irgendwie so festhalten, wenn gerade einer so an der Klippe hängt und der andere ihn so festhält. Und es ist ein ineinander verwoben sein, ein sich gegenseitiges Festhalten. Weil Gott hält auch David mit seiner rechten Hand fest. Gott ist hier der Eigentliche, der aktiv ist. Und es zeigt uns, selbst wenn David mal keine Kraft hat, festzuhalten, dann hält Gott ihn trotzdem fest. Und auch wir dürfen wissen, auch wenn wir in Zeiten kommen, in denen wir keine Kraft mehr haben, festzuhalten, dann hält Gott uns trotzdem fest. Und das weiß David. Und dieses Wissen darum, das lässt ihn voll Zuversicht auf die Situation mit seinen Feinden schauen. Und er ist sich sicher, Gott wird eingreifen, er wird mir zur Seite stehen, denn ich halte mich zu ihm, ich vertraue auf ihn. Er drückt das hier in ein bisschen drastischeren Worten aus. Und darauf werde ich jetzt nicht so ganz eingehen, nur als kleiner Spoiler, weil es jetzt einfach den Rahmen sprengen würde. Ich glaube, mit solchen Stellen, die kommen ja ganz oft in den Psalmen, wo dann der Psalmist völlig eskaliert und ganz viele schlimme Sachen sagt über seine Feinde. Und ich glaube, dass uns die Psalmen da einen guten Umgang zeigen wollen, wie wir mit Frust und mit Wut und auch mit Ärger über andere Menschen umgehen können. Denn die Psalmisten, sie bringen es nicht zu ihren Mitmenschen, sie knallen es nicht ihren Mitmenschen an den Kopf, sondern zuallererst bringen sie es zu Gott. Und Gott, er kann sowas aushalten. Und ich glaube, das möchten uns diese Verse hier auch zeigen. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein, weil die Zeit einfach vorangeschritten ist. Aber David, er ist zuversichtlich. Und diese Zuversicht, die er hat, er bekommen, weil er sich vor Augen gehalten hat, wie Gott ist und was er bereits für ihn getan hat. Und das hat mich an Römer 8, Vers 31 und 32 erinnert. Das ist relativ bekannt und dort steht, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist aus Liebe zu uns Menschen so weit gegangen, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Ich glaube, Gott hätte weiter nicht gehen können. Noch mehr hätte er seine Güte uns gegenüber nicht zeigen können. Noch mehr hätte er nicht zeigen können, wie sehr er uns liebt und wie sehr es ihm an uns liegt. Und wenn Gott so weit gegangen ist, ich glaube, dann stellt uns dieser Text so ein bisschen die Frage, warum sollte er uns dann jetzt in schweren Zeiten fallen lassen? Wir dürfen wissen, Gott ist so weit gegangen, er wird uns auch in unserer Not und in den schweren Zeiten unseres Lebens wieder helfen. Und das ist das, woran wir uns erinnern sollen. Und die Güte Gottes, die in Christus uns erschienen ist, sie ist aller Grund, ihn anzubeten, ihn zu loben und ihn zu preisen und uns so an ihn zu erfreuen. Und der Psalm, er zeigt uns, dass Gott sich als vertrauenswürdig erwiesen hat, sodass wir uns mit allem, was wir sind, an ihn hängen können und wissen dürfen, er wird uns festhalten, selbst wenn wir ihn mal nicht festhalten können. Und was ist das Ziel bei alledem? Was ist das Ziel von diesem ganzen Psalm? Es ist, Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Und das wünsche ich uns, dass wir das sehen können, dass uns die Güte Gottes dorthin bringt, dass wir uns an Gott erfreuen. Amen. Für die neue Woche möchte ich euch um den Segen Gottes bitten und euch um den Segen Gottes stellen. Genau, steht dazu gerne auf, wem es möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.